Vor wenigen Tagen ist in Buenos Aires ein Gipfeltreffen zu Ende gegangen, der 20 größten, wichtigsten Industrieschwellenländer, wie man so schön sagt, der G20. Und wenn man auf alle diplomatischen Höflichkeitsformen verzichtet, dann wird man sagen müssen, diese Konferenz war eine große Enttäuschung. Es gibt viele dringende Probleme, die die dort versammelten Staaten, dort vertretenen Staaten zu lösen hätten, aber von einer Lösung war nicht die Rede, auch nicht annähernd hat man eine Lösung dieser Probleme gefunden. Der drohende Krieg der Ukraine beispielsweise, der Krieg im Jemen, die Hungerkatastrophe im Jemen, die Flüchtlingsströme weltweit, 40 Millionen Menschen oder noch mehr sind unterwegs. Dann der Klimawandel, den niemand mehr leugnen kann, Probleme internationaler Art, aber keines dieser Probleme ist wirklich tatkräftig angegangen worden. Und gut, wir lesen das, hören das, gegenwärtig findet in Polen eine große Konferenz statt in Katowice. Es geht darum, dass man verbindliche Regeln vereinbart zur Verhinderung einer noch stärkeren Klimaerwärmung. Und es ist ziemlich unsicher, ob dieses verbindliche Regelwerk wirklich vereinbart werden kann. Das ist unsicher. Und wenn es nicht zustande kommt, dann ist vieles andere auch unsicher. Die Art und Weise, wie wir unseren Wohlstand produzieren, wie wir leben, ist dann wirklich bedroht. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat gesagt, es geht um Leben und Tod. Und das ist, glaube ich, nicht übertrieben. Also, wir leben in einer Zeit deutliche Bedrohungen und einer großen Unsicherheit. Und in einer ähnlichen Zeit hat auch ein Prophet gelebt, von dem ich einige Worte vorlesen möchte. Darauf möchte ich heute eingehen, der Prophet Jeremia. Der Prophet Jeremia hat in einer Zeit gelebt, in der es drunter und drüber ging in Juda. Er hat unter einem König gelebt, der ziemlich unfähig war und der korrupt war. Von diesem König sagt der Prophet Jeremia: Du hast nur eines im Sinn, Gewinn um jeden Preis. Du bringst unschuldige Menschen um, wenn du irgendeinen Vorteil davon hast. Vor Unterdrückung und Erpressung schreckst du nicht zurück. Dies einem König zu sagen, ja, unter damaligen Verhältnissen, das war lebensbedrohlich und deswegen ist dieser Prophet ja auch ins Gefängnis gekommen, ist verfolgt worden, musste um sein Leben fürchten. Also er hat kein Blatt vor den Mund genommen in einer Anklage gegen den damals herrschenden König. Dieser König war nicht nur korrupt, er war auch unfähig, gute Entscheidungen zu treffen für sein Volk. Er hat eine Allianz, so lesen wir im Jeremia-Buch, eine Allianz von Juda mit Ägypten geschlossen, gegen das Heer von Babylon, aber die babylonischen Heere waren stärker und sie rächten sich dann für diese Anbiederung Judas an Ägypten bitter, indem sie also Juda besetzten, den Tempel zerstört haben, Jerusalem zerstört haben, das halbe Volk verschleppt haben. Alles das war die Zeit, in der der Jeremia schreibt. Als eine sehr unruhige Zeit, eine Zeit, in der er voller Anklagen, voller Warnungen und voller Gerichtsandrohungen geschrieben und geredet hat. Dieser Mann hat kein Blatt vor den Mund genommen. Er hat die Führer seines Volkes verglichen mit falschen Hirten. Das ist ein Bild, das immer wieder im Alten Testament vorkommt. Auch Jesus greift es aus im Johannesevangelium. Der Hirte, der verantwortlich ist für sein Volk, so wie der Hirte eben für die Schafe verantwortlich ist, der zu sorgen hat für die Schafe, so auch die politischen, die Hirten sozusagen, die Führer, die Könige, der König des Volkes. Aber es war eben ein falscher Hirte. Er hat nicht für sein Volk gesorgt, sondern hat es ausgebeutet. Falscher Hirte. Gut, für alle diese Worte ist der Jeremia ins Gefängnis geworfen worden. Er wurde geschlagen, er wurde verspottet. Diese Klagen, diese Warnungen, diese Gerichtsandrohungen haben die Reden und die Schriften dieses Propheten bestimmt. Aber mitten in diesen düsteren prophetischen Worten stehen Worte, die uns aufhorchen lassen, weil sie ein Fenster öffnen in eine hellere Zukunft. Dazu lese ich jetzt einige Verse aus dem 23. Kapitel des Jeremia-Buches, die Verse 5 bis 8. Das ist ein Text, den man häufig in der Adventszeit hört und deswegen passt es ja auch heute ganz gut. Es kommt der Tag, an dem ich einen Nachkommen Davids zum König mache, spricht der Herr, den man wirklich einen Nachkommen Davids, den man wirklich als gerecht bezeichnen kann. Er wird weise regieren und in seinem Land für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Unter seiner Regierung wird Juda Hilfe finden und Israel in Sicherheit leben. Der Herr unsere Rettung, so wird man diesen König nennen. Es kommt der Tag, an dem man beim Schwören nicht mehr sagt, so wahr der Herr lebt, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, sondern man wird sagen, so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen der Israeliten aus dem Land im Norden zurückgebracht hat und aus allen Ländern, in die er sie vertrieb. Dann werden sie wieder in ihrem eigenen Land wohnen. Das verspreche ich, der Herr. Es kommt der Tag. So heißt es in diesem Text. Es kommt der Tag, das heißt, es ist doch nicht aller Tage Abend. Es wird nicht alles so bleiben, wie es jetzt ist. Es wird nicht alles bleiben mit der Willkür des Herrschers. Das wird ein Ende haben. Es wird eine Zeit kommen, in der Recht und Gerechtigkeit wieder herrschen im Land, in der die Menschen im Frieden und in Sicherheit leben können. Denn ein Spross aus dem Geschlecht Davids wird kommen. Und ihn wird man nennen, der Herr unsere Rettung. In diesem Nachkommen Davids können wir Jesus sehen. Das können wir, denn niemand sonst verdient es, so genannt zu werden, wie hier dieser Spross genannt wird, Herr unserer Rettung, der Herr unserer Rettung oder der Heiland. Dieser König wird ganz anders herrschen als alle Herrscher, die wir kennen. Sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit, heißt es in seinem Adventslied. Er wird ganz anders herrschen, in Barmherzigkeit, in Heiligkeit. Er wird niemand zwingen zum Gehorsam, sondern er wirbt mit seiner Liebe um Vertrauen. Dieser Herrscher herrscht nicht durch Waffen, sondern durch sein Wort und durch seinen Geist. Und dieser Herr unserer Rettung mobilisiert keine Armee, sondern sammelt Menschen, die auf ihn hören und die ihm folgen. Jesus ist der Herr unserer Rettung. Niemand sonst kann man so nennen. Er regiert durch Menschen, die ihm vertrauen. Menschen, die ihn lieben, die sich von ihm leiten lassen. Und in dem, was diese Menschen tun, wird die Herrschaft von Jesus in dieser Welt sichtbar. Man kann auch von der unsichtbaren Herrschaft von Jesus reden, das will ich jetzt nicht tun, aber von der sichtbaren Herrschaft. Und diese Herrschaft ist sichtbar durch Menschen, die Jesus lieben, die ihm vertrauen, die sich von ihm leiten lassen, in seinem Namen handeln. Und das kann man an vielen Orten beobachten und auch bei vielen Menschen. Ein Mensch, an dem man das beobachten konnte, war ein Pater, der in Syrien gelebt hat, vielleicht auch jetzt noch lebt, ich weiß das nicht so genau, Jacques Morat. Und ich beziehe mich auf Äußerungen des Schriftstellers Karmani. Das ist übrigens ein Moslem, der hat vor einigen Jahren den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Und in seiner Rede aus Dankbarkeit für die Verleihung dieses Preises hat er von diesem Pater gesprochen. Und er hat von einem Kloster gesprochen, im Kloster Mar Musa in Syrien, gegründet von einem Orden, zu dem dieser Pater gehört hat. Und von diesem Orden, von den Nonnen und Mönchen in diesem syrischen Kloster, schreibt er Folgendes und hat das Folgendes gesagt. Ich zitiere aus dieser Rede von Karmani. Er sagt, die Nonnen und Mönche haben mit ihrer Hände Arbeit, ihrer Herzen Güte und ihrer Seelen Gebete einen Ort geschaffen, der für sie nichts Geringeres als die endzeitliche Versöhnung, sie würden nicht sagen, vorwegnahm, aber doch vorausfühlte. Einen Ort haben sie geschaffen, an dem die kommende Versöhnung, der die kommende Versöhnung voraussetzte. Sie haben einen Ort geschaffen, der die kommende Versöhnung voraussetzte. Ein Steinkloster aus dem 7. Jahrhundert, mitten in der überwältigenden Einsamkeit des syrischen Wüstengebirges. das von Christen aus aller Welt besucht wurde, an dem jedoch zahlreicher noch, Tag für Tag, Dutzende, Hunderte arabische Muslime anklopften, um ihren christlichen Geschwistern zu begegnen, um mit ihnen zu reden, zu singen, zu schweigen und auch in einer bilderlosen Ecke der Kirche nach ihrem eigenen islamischen Ritus zu beten. Die kommende Versöhnung, so hat Kamani hier gesagt, die kommende Versöhnung war Voraussetzung für die Versöhnungsarbeit dieser Menschen in einem Kloster. Weil sie von der kommenden Versöhnung Gottes mit dieser Welt gelebt haben, daran geglaubt haben, darauf vertraut haben, deswegen konnten sie eine gegenwärtige Versöhnungsarbeit in Gang setzen. Also die kommende Versöhnung, an die sie geglaubt haben, war Voraussetzung für ihre gegenwärtige Versöhnungsarbeit. Das halte ich für eine sehr schöne Formulierung, die übrigens von einem Moslem gefunden wurde. Dieser Pater, Murat, ist dann verschleppt worden vom Islamischen Staat, wie auch viele seiner Mönche, Nonnen in diesem Kloster. Das Kloster selber ist dem Erdboden gleichgemacht worden. Später haben Muslime geholfen, dass dieser Pater aus seiner Zelle fliehen konnte. Und man kann vielleicht, und man kann sicher sagen, wenn Jesus der Herr unserer Rettung, so wie es in diesem Text im Jeremia-Buch steht, wenn Jesus der Herr unserer Rettung durch Menschen regiert, dann ist es bei diesem Mann und bei diesem Orden sichtbar geworden. An diesem Orden ist sichtbar geworden, was versöhnende Liebe bedeutet, die Bereitschaft, füreinander einzustehen und aufeinander zu hören. Wenn Jesus durch seinen Geist in Menschen regiert, dann regiert die Hoffnung, nicht die Verzweiflung. Dann regiert die Geduld und nicht eine bedrängende Hetze. Dann regiert die Liebe und nicht der Hass. Dann regiert die Besonnenheit und nicht der Fanatismus. Diese Schwestern, die Nonnen und diese Mönche von Marmusa in der syrischen Wüste waren also einer der vielen Orte, an denen die Herrschaft Jesu sichtbar geworden ist. Einer der vielen Orte. Es gibt andere Orte, viele Orte, es gibt viele Menschen. Und der Schriftsteller sagt von diesen Menschen oder von Menschen in diesem Kloster, mit ihrer Händearbeit, mit ihrer Herzengüte und ihre Seelengebete schufen sie einen Ort, an dem sie die endzeitliche Versöhnung vorausfühlten. Und sie haben diese endzeitliche Versöhnung als Voraussetzung gesehen. Durch ihre Seelengebete. Gebete. Vor einiger Zeit habe ich in einer Veröffentlichung von Open Doors etwas gelesen. Open Doors ist die Organisation, die sich einsetzt für verfolgte Christen. Da war zu lesen von einem iranischen Prediger, Leiter einer christlichen Hausgemeinde im Iran, der verhaftet wurde und der wochenlang in einer winzigen Zelle inhaftiert war. Er hörte aus den Nachbarzellen immer das Schreien der Menschen, die dort misshandelt, gefoltert wurden, und hat sich immer wieder gefragt, wann bin ich der Nächste? Nach seiner Entlassung hat er Folgendes gesagt: Jeder Tag im Gefängnis war eine neue Lektion für mich. Eine Lektion im Vertrauen auf Jesus und darin, an seine Güte und Treue zu glauben und völlig von seiner Gnade abhängig zu sein. Und er sagt dann weiter: An manchen Tagen habe ich mich besser gefühlt als an anderen. Später fand ich heraus, dass dies die Sonntage waren. Genau die Tage, an denen viele zur gleichen Zeit für mich gebetet haben. Jesus regiert durch unsere Gebete. Er gibt Menschen Hoffnung, er bewahrt sie vor Verzweiflung und er schenkt ihnen auch die Freiheit. Wir wissen nicht, warum dieser Mann wieder freigekommen ist, was die Autoritäten im Iran dazu bewogen hat, ihn wieder freizulassen. Aber wir wissen, dafür ist gebetet worden. Gebetet worden und man hat auch Eingaben geschrieben. Open Doors lädt immer dazu ein, auch an Präsidenten, Staatspräsidenten und so weiter zu schreiben, mit Eingaben für die Freilassung von verfolgten Christen. Die Gebete der Herzen oder auch das, was man getan hat, mit der Hände arbeiten, nicht? Briefe schreiben, Eingabe schreiben. Also mit der Händearbeit, mit der Herzengüte, mit der Seelengebete, so schreibt Kamani, wird die Versöhnungsbotschaft von Jesus sichtbar, sichtbar in unserer Welt. Alles das zusammen schafft ein Klima des Vertrauens, der Versöhnung und der Besonnenheit. Und das brauchen wir, meine ich, heute besonders deutlich auch in unserem Land, wo ein Meinungsklima herrscht, in dem Hysterie, Beleidigungen, Androhungen, Hass und Gemeinheit mehr und mehr zur alltäglichen Erfahrung werden. Wir brauchen Versöhnungsworte in einem solchen Meinungsklima. Und deswegen denke ich, sollten wir uns leiten lassen vom Geist Jesu, damit wir ein anderes Meinungsklima verbreiten. Ein anderes Meinungsklima zum Beispiel, indem wir anders über die Flüchtlingsströme, die Flüchtlingsarbeit reden, auch anders über Politik reden, Politiker reden, als es üblicherweise geschieht. Ich denke da an eine Kommunikation, die ich mit einem Mann habe, der also sehr massiv und sehr kritisch und sehr, ja, auch aggressiv über die ganze politische Situation spricht und auch eine, ja, ein Klima, ein Meinungsklima verbreitet, das ganz sicher nicht im Sinne Jesu ist. Was können wir tun? Tun wir etwas durch die Art, wie wir reden, mit wem wir reden, mit Nachbarn reden und so weiter? Tun wir etwas durch unser praktisches Handeln, dadurch, dass wir uns beispielsweise auch in der Flüchtlingsarbeit engagieren? Alles das können wir tun, damit die Versöhnung von Jesus, die Jesus bewirken will, die er bewirken will in seiner endzeitlichen Vollendung seiner Verheißungen, damit diese Versöhnung jetzt schon sichtbar wird. Die Bereitschaft, sich dafür gebrauchen zu lassen von Gott, kommt zum Ausdruck in einem Gebet, das Franziskus zugeschrieben wird. Man weiß es nicht so genau, wir kennen das. Ich möchte das nochmal vorlesen, in Erinnerung rufen. Es ist ein Gebet, in dem das besonders deutlich zum Ausdruck kommt. Mach mich, Herr, zu einem Werkzeug deines Friedens. O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Dass ich Liebe übe, wo man sich hasst. Dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt. Dass ich verbinde, da, wo Streit ist. Dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht. Dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt. Dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich dein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert. Dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht dass ich getröstet werde, sondern dass ich andere tröste. Nicht dass ich verstanden werde, sondern dass ich andere verstehe. Nicht dass ich geliebt werde, sondern andere liebe. Denn wer dahin gibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Gebrauchen wir oder lassen wir uns gebrauchen. Bitten wir Gott darum, dass er uns gebraucht, indem er uns Fantasie gibt, Kreativität gibt, um zu sehen, wo wir etwas tun können, damit seine Versöhnungsbotschaft sichtbar und spürbar wird. Aber man kann natürlich fragen, ist das alles nicht unbedeutend, vergeblich und sinnlos, weil in der Welt, in der wir leben, ganz andere Mächte herrschen. Gleichen die Taten christlicher Nächstenliebe und auch unsere Gebete nicht dem vergeblichen Bemühen eines Sisyphus, der den Stein immer wieder auf den Berg hinaufgewälzt hat, aber immer wieder erfährt, dass er hinunterrollt. Also ist die Schwerkraft des Bösen nicht zu stark, als dass sie durch Liebe überwunden werden könnte? Das ist die Frage, die uns natürlich immer wieder beschäftigt. Jeremia schreibt in dem Text, den ich gelesen habe, es kommt der Tag. Es kommt der Tag, an dem man nicht mehr beim Schwören sagt, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israels aus Ägypten herausgeführt, sondern an dem man sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israels aus der Gefangenschaft zurückgeführt hat, wohin er sie vertrieben hatte. Also dieser Prophet sieht die kommende Rückkehr als ein schon eingetretenes Ereignis, das so unbestreitbar ist, dass man darauf schwören kann. So wahr der Herr lebt, der die Gefangenen zurückführt. Die Gefangenen sind noch in Babylon, die Gefangenen sind noch in der Fremde, aber der Prophet sieht schon den Tag der Rückkehr und in der Gewissheit dieser Rückkehr meint er, kann man schwören. So wahr der Herr, die Gefangenen, die Nachkommen des Hauses Israels aus der Gefangenen zurückführt. So wahr der Herr lebt, so kann man schwören. Aus diesen Worten spricht eine unerschütterbare Zuversicht. Der Herr unserer Rettung wird sein Rettungswerk vollenden. Das sagt uns auch Jesus zu. Was Jesus begonnen hat, wird er vollenden. Was jetzt noch unvollkommen ist, was jetzt noch eingeschränkt gültig ist, was nur gebrochen sichtbar ist mit vielen Einschränkungen, das wird einmal vollkommen gelten. Das wird uneingeschränkt gelten. Das wird ungebrochen gültig sein. Seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seine Versöhnung mit dieser Welt, die in Feindschaft mit ihm lebt. Der Herr unserer Rettung wird endgültig siegen über die Macht des Bösen und über die Macht des Todes. Das ist eine endzeitliche Gewissheit. Jesus wird siegen. Und von den Nonnen und Mönchen in diesem Kloster heißt es, sie haben vorausgefühlt diese endzeitliche Vollendung. Und Germani, der von ihnen spricht, sagt, sie haben geglaubt an die endzeitliche Versöhnung und das war die Voraussetzung, dass sie das Rettungswerk Jesu jetzt schon sichtbar machen konnten. Das war die Voraussetzung dafür, dass sie mit ihrer Händearbeit, mit ihrer Herzengüte und ihrer Seelengebete einen Ort des Friedens und der Versöhnung schaffen konnten. Also nicht dadurch, dass sie tatkräftig geglaubt haben, wurde die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Jesus sein Rettungswerk vollenden kann, sondern weil Jesus sein Werk vollendet, deswegen konnten diese Menschen tatkräftig glauben. Wir besinnen uns jetzt in der Adventszeit auf das Kommen des Herrn der Rettung. Und deswegen ist diese Prophezeiung des Jeremia sehr bedenkenswert, etwas, was uns anregt. Es kommt der Tag, schreibt der Prophet, an dem der Herr unserer Rettung endgültig gesiegt haben wird. Es kommt der Tag. Und damit wird unser Blick auf die vollendete Versöhnung gerichtet, für die Gott selbst einsteht. Das Wort des Jeremia lädt uns ein, diese Vollendung vorauszufühlen, uns anstecken zu lassen von dieser endgültigen, vollendeten Versöhnung, uns anstecken zu lassen und damit auch bereit zu sein, sichtbar jetzt schon zu machen, was das bedeutet. Und wenn wir uns anstecken lassen, wenn wir vorausfühlen diese endgültige Versöhnung, dann müssen wir angesichts der unsicheren Erwartungen im Blick auf künftige Ereignisse nicht resignieren. Dann müssen wir auch nicht resignieren, wenn wir Nachrichten hören, wie jetzt von einer fehlgeschlagenen Konferenz in Buenos Aires oder auch von diesen Unsicherheiten, die sich einstellen im Blick auf die Konferenz in Katowice. Wenn wir uns anstecken lassen von dieser Erwartung, von dieser Hoffnung der endgültigen Versöhnung des Sieges von Jesus über die Mächte des Bösen, dann können wir hoffen. Wir können hoffen auf den Herrn der Rettung, dass er sein Werk vollenden wird, dass sein Tag kommen wird. Und das ist die Botschaft von Advent. Amen.